Während der Zeit der sogenannten Völkerwanderung, die etwa zwischen 400 und 500 nach Christus stattfand, kam es in weiten Teilen Europas zu umfassenden Bevölkerungsbewegungen. Zahlreiche germanische Stämme verließen ihre angestammten Siedlungsgebiete und suchten neue Lebensräume. Aus dem Gebiet des heutigen Dänemark wanderten vor allem Jüten, Angeln und Sachsen aus. Diese Gruppen machten sich auf den Weg über die Nordsee und ließen sich in verschiedenen Teilen Britanniens nieder. Dort nahmen sie maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung der angelsächsischen Kultur, die später das englische Königreich prägen sollte. Während diese Stämme also emigrierten, verblieb ein anderer Teil der Bevölkerung im nördlichen Jütland und auf den vorgelagerten Inseln. Diese Gruppen, die im heutigen Dänemark siedelten, lebten größtenteils als Bauern, Fischer und Händler. Aus ihnen gingen im Laufe der Jahrhunderte die Dänen hervor, ein Volk, das sich allmählich politisch und kulturell organisierte und schließlich eine eigene Monarchie hervorbrachte. Die Sesshaftigkeit dieser Menschen, ihre sprachliche und kulturelle Eigenentwicklung sowie ihre Kontakte mit anderen nordischen und kontinentalen Gruppen trugen wesentlich dazu bei, dass sich aus der germanischen Stammesgesellschaft ein frühes dänisches Gemeinwesen formen konnte. Wikingerzeit. Die Wikingerzeit, die etwa von 800 bis 1050 nach Christus andauerte, stellt eine der bedeutendsten Epochen in der frühen Geschichte Dänemarks dar. In dieser Phase spielten die Dänen eine zentrale Rolle innerhalb der nordischen Welt, die sich durch Expansion, Mobilität und eine ausgeprägte Seefahrtskultur auszeichnete. Die dänischen Wikinger waren nicht nur gefürchtete Krieger, sondern auch geschickte Händler, Entdecker und Siedler. Sie verließen ihre Heimat in Jütland und auf den dänischen Inseln, um neue Gebiete zu erkunden, Kontakte zu knüpfen und ihren Einfluss auszuweiten. Ein Schwerpunkt ihres Wirkens lag auf den britischen Inseln. Bereits Ende des 8. Jahrhunderts setzten dänische Schiffe über die Nordsee und begannen mit systematischen Überfällen auf englische Klöster und Städte. Diese Raubzüge waren zunächst kurzfristiger Natur, wandelten sich aber rasch zu längerfristigen Eroberungen. Im Verlauf des 9. Jahrhunderts begannen dänische Gruppen, sich dauerhaft in England niederzulassen. Der sogenannte Danelag, ein Gebiet im Osten und Norden Englands, wurde zur Heimat zahlreicher dänischer Siedler. Dort hinterließen sie deutliche Spuren in Sprache, Recht, Landwirtschaft und Stadtplanung. Viele Ortsnamen in England zeugen noch heute von dieser skandinavischen Präsenz. Auch außerhalb der britischen Inseln waren die Dänen aktiv. Sie führten Raubzüge entlang der Küsten Westeuropas durch, drangen die Flüsse der heutigen Niederlande, Frankreichs und Deutschlands hinauf und plünderten bedeutende Städte wie Paris oder Hamburg. Zugleich bauten sie Handelsnetzwerke auf, die von Skandinavien bis ins Byzantinische Reich und den Nahen Osten reichten. Besonders bemerkenswert ist auch die Gründung der Normandie im heutigen Frankreich durch nordische Gruppen, die teilweise dänischer Herkunft waren. In ihrer Heimat brachte die Wikingerzeit ebenfalls Veränderungen mit sich. Der Kontakt mit anderen Kulturen führte zu neuen Impulsen in Handwerk, Kunst und Gesellschaft. Auch die politische Struktur Dänemarks entwickelte sich weiter. Es bildeten sich erste Königsdynastien heraus, die versuchten, die vielen Stammesgebiete unter einer einheitlichen Herrschaft zu vereinen. Die Wikingerzeit endete allmählich mit der Ausbreitung des Christentums in Skandinavien und der Festigung staatlicher Strukturen. Dennoch bleibt sie ein prägendes Kapitel der dänischen Geschichte, das das Bild Dänemarks im kollektiven europäischen Gedächtnis bis heute mitbestimmt. Die Nachwirkungen dieser Zeit lassen sich in archäologischen Funden, schriftlichen Quellen und kulturellen Traditionen noch immer deutlich erkennen. Christianisierung. Um das Jahr 960 führte König Harald Blauzahn das Christentum in Dänemark ein. Diese Entscheidung war nicht nur religiös motiviert, sondern auch politisch klug, da sie Dänemark stärker an das christliche Europa band und damit diplomatische und wirtschaftliche Vorteile mit sich brachte. Die Christianisierung war kein plötzliches Ereignis, sondern ein längerer Prozess, der bereits im 9. Jahrhundert durch Missionare, Händler und politische Kontakte angestoßen worden war. Dennoch gilt Harald Blauzahn als der Herrscher, der das Christentum offiziell annahm und verbreitete. Laut den berühmten Runensteinen von Jelling, die Harald selbst errichten ließ, machte er die Dänen christlich. Dies war ein symbolträchtiger Akt. Die Steine, die zu den bekanntesten nationalen Denkmälern Dänemarks zählen, vereinen heidnische Bildsprache mit christlichen Motiven und markieren somit die Übergangszeit zwischen zwei Religionen. Der Bau erster Kirchen und die Gründung christlicher Gemeinden begannen unter Haralds Herrschaft, zunächst vor allem in königsnahen Regionen. Der Wandel vom heidnischen zum christlichen Weltbild verlief jedoch nicht ohne Widerstand. In ländlichen Gegenden hielten sich alte Glaubensvorstellungen noch über viele Jahrzehnte, und manche Regionen waren schwerer für das Christentum zu gewinnen. Dennoch legte die Christianisierung den Grundstein für die Integration Dänemarks in das westeuropäische Kultur- und Herrschaftsgefüge. Sie bedeutete nicht nur eine neue Religion, sondern auch tiefgreifende Veränderungen in Recht, Gesellschaft und Herrschaftsstruktur. In der Rückschau kann Harald Blauzahns Einführung des Christentums als entscheidender Schritt zur Formung eines geeinten dänischen Reiches gesehen werden. Sie trug zur Stabilisierung seiner Herrschaft bei und stärkte die internationale Stellung Dänemarks im mittelalterlichen Europa. Bis heute wird Harald in der dänischen Geschichte als eine zentrale Figur zwischen der heidnischen Wikingerzeit und dem christlich geprägten Mittelalter erinnert. Nordseereich. Unter der Herrschaft von Knut dem Großen, der von 1016 bis 1033 regierte, erlebte Dänemark eine der bedeutendsten politischen und territorialen Ausdehnungen in seiner Geschichte. Knut, auch bekannt als Canute der Große, war ein außergewöhnlich fähiger Herrscher, der ein sogenanntes Nordseereich schuf, das Dänemark, England, Norwegen und Teile Schwedens umfasste. Dieser monumentale Erfolg beruhte sowohl auf militärischen Eroberungen als auch auf geschickter Diplomatie und politischen Allianzen. Die Herrschaft Knuts über dieses riesige Reich machte ihn zu einem der einflussreichsten Monarchen Europas im 11. Jahrhundert. Knut der Große war der Sohn von Sven Gabelbart, dem dänischen König, der seine Herrschaft über England im frühen 11. Jahrhundert ausgeweitet hatte. Sven hatte in den Jahren zuvor England im Zuge von Kriegen und Plünderungen erobert. Jedoch starb er 1014, während er versuchte, seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Nach seinem Tod trat Knut in die Fußstapfen seines Vaters und verfolgte weiterhin die Ambitionen, die von Sven begonnen wurden. Zunächst kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen den englischen Adelsfamilien und Knut. Schließlich, nach einer Reihe blutiger Kämpfe, besiegte Knut 1016 den englischen König Edmund Ironside und übernahm das englische Königreich. Knut ließ sich als König von England krönen und konnte das Land durch geschickte politische und militärische Maßnahmen stabilisieren. Nach der erfolgreichen Eroberung Englands setzte Knut seine militärischen Expansionen fort und wandte sich auch Norwegen zu. Im Jahr 1028 eroberte er Norwegen von Olaf dem II. Haraldsson, der nach einer Reihe von Konflikten mit dänischen Truppen und einer militärischen Niederlage die Krone an Knut abtrat. Durch diesen Sieg vereinheitlichte Knut das dänische Königreich und Norwegen unter einer Krone. Damit erweiterte Knut seine Macht in den skandinavischen Raum erheblich und etablierte sich als eine der führenden Figuren im nordischen Europa. Die politische Diplomatie war ein weiteres herausragendes Merkmal seiner Herrschaft. Knut konnte seine Macht durch Heiratspolitik sichern. Er heiratete Emma von Normandie, die Witwe des englischen Königs Ethelred des Unberatenen. Diese Eheschließung stärkte Knuts Herrschaft in England und verlieh ihm nicht nur den politischen Rückhalt der normannischen Aristokratie, sondern sicherte ihm auch eine strategische Allianz. Knut nutzte diese Verbindung geschickt, um das Vertrauen der englischen Elite zu gewinnen und die Spannungen zwischen den verschiedenen Parteien innerhalb Englands zu überwinden. Nicht nur die militärischen Eroberungen und die Diplomatie trugen zum Erfolg Knuts bei, sondern auch seine Fähigkeit, ein funktionierendes Verwaltungssystem in seinen neu eroberten Gebieten zu etablieren. Knut ließ die lokalen Herrscher, Adligen und Kirchenführer in die Verwaltung des Reiches einbinden, was dazu beitrug, dass er die Herrschaft über die verschiedenen Regionen langfristig aufrechterhalten konnte. Auch in England führte er wichtige Reformen durch. So ordnete er unter anderem an, dass englische Gesetze beibehalten werden sollten, was die Integration Englands in das nordische Imperium erleichterte. Daneben förderte er das Christentum, was die religiöse und kulturelle Einheit innerhalb seines Reiches stärkte. Knuts Herrschaft brachte das Nordseereich, das als eine der größten politischen Entitäten im Nordwesten Europas galt, zu seiner größten Ausdehnung. Es umfasste Dänemark, England, Norwegen und Teile Schwedens, was zu einer beispiellosen Vereinigung der skandinavischen Länder führte. Das Reich bildete ein eng miteinander verknüpftes Netzwerk von Handelsrouten, die über den gesamten Nordatlantik reichten und förderte den Austausch von Waren, Ideen und kulturellen Einflüssen. Jedoch war die politische Stabilität des Nordseereichs nach dem Tod Knuts 1035 kurzlebig. Obwohl Knut die verschiedenen Länder unter einer Krone vereinte, war die Führung des Reiches nach seinem Tod weniger stabil. Seine Söhne, die jeweils über Dänemark, Norwegen und England herrschten, hatten Schwierigkeiten, die Macht über ein so weitläufiges Reich zu erhalten. In England zum Beispiel übernahmen lokale Herrscher die Kontrolle und setzten die normannische Eroberung fort. In Norwegen gab es wiederholt Aufstände, die das Reich destabilisierten. Nach Knuts Tod zerfiel das Nordseereich wieder in mehrere separate Gebilde. Dänemark und Norwegen blieben unter dänischer Kontrolle, aber England und Schweden fielen unter die Herrschaft anderer Dynastien. Kalmarer Union. Die Kalmarer Union, die von 1390 bis 1523 existierte, war eine politische Vereinigung der drei nordischen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer gemeinsamen Krone. Diese Union wurde durch die Heirat von Margarete Tver von Dänemark mit König Hakon VI. Von Norwegen ins Leben gerufen. Ihr Sohn, Erik von Pommerellen, wurde 1397 zum König dieser Union gekrönt, was die Grundlage für die Vereinigung der drei skandinavischen Länder bildete. Die Kalmarer Union war ursprünglich als ein Versuch gedacht, die Kräfte der nordischen Länder zu bündeln, um so die Bedrohungen von außen, insbesondere durch die Hanse und andere europäische Mächte, abzuwehren. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass die Union vor allem unter der dominierenden Führung Dänemarks stand. Das dänische Königreich unter Margarete I. war in dieser Zeit das wirtschaftlich und militärisch stärkste der drei Länder. Auch wenn die Union formal als ein Bündnis von drei gleichwertigen Nationen betrachtet wurde, hatte Dänemark zunehmend den größten Einfluss auf die Entscheidungen und die Verwaltung der Union. Margarete A., die als eine der fähigsten Herrscherinnen des Mittelalters gilt, spielte eine Schlüsselrolle bei der Bildung und Festigung der Union. Nach dem Tod ihres Bruders, König Olaf II. Von Norwegen, und dem Tod ihres Vaters, König Waldemar IV. Von Dänemark, gelang es Margarete, die Macht zu konsolidieren und die drei Königreiche unter ihrer eigenen Herrschaft zu vereinen. Sie setzte die Idee einer gemeinsamen Krone durch und stellte sicher, dass Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer zentralen politischen Führung standen. Trotz des anfänglichen Erfolgs der Kalmarer Union gab es jedoch erhebliche Spannungen zwischen den drei Ländern. Besonders Schweden zeigte bald Unzufriedenheit mit der Vorherrschaft Dänemarks innerhalb der Union. Diese Spannungen wurden durch politische und wirtschaftliche Interessen verschärft. Schweden fühlte sich häufig benachteiligt, da die Entscheidungen, die die Union betrafen, oft in Dänemark getroffen wurden, und Dänemark konnte seine militärische Macht in der Union leichter durchsetzen. Schweden strebte nach mehr Autonomie und unabhängigerer Herrschaft. Ein besonders umstrittenes Ereignis, das zur zunehmenden Spaltung führte, war das sogenannte Stockholmer Blutbad im Jahr 1520, bei dem der dänische König Christian II. Während seiner Versuche, die schwedischen Rebellen zu unterwerfen, Hunderte von schwedischen Adligen hinrichten ließ. Dieses brutale Ereignis stieß auf heftigen Widerstand in Schweden und trug zu den Spannungen bei. Der schwedische Widerstand gegen die dänische Vorherrschaft wuchs weiter und die Unzufriedenheit führte schließlich zur Auflehnung. Im Jahr 1523 wurde die Kalmarer Union offiziell aufgelöst, als Gustav Vasa, der spätere König Gustav Erland von Schweden, eine revolutionäre Bewegung anführte, die Schweden von der dänischen Herrschaft befreite. Schweden erklärte seine Unabhängigkeit und trat aus der Union aus. Dies markierte das Ende der Kalmarer Union und den Beginn des modernen schwedischen Staates. Reformation. Im Jahr 1536 erlebte Dänemark eine religiöse und gesellschaftliche Umwälzung, als es offiziell zur evangelisch-lutherischen Konfession übertrat und die Reformation im Land Einzug hielt. Diese bedeutende Veränderung wurde maßgeblich von König Christian III. Vorangetrieben, der zu dieser Zeit die Herrschaft über Dänemark innehatte. Die Reformation, die in vielen Teilen Europas bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts große Wellen schlug, erreichte auch Skandinavien, und Dänemark war eines der ersten Länder, das die Lehren Martin Luthers übernahm und den Bruch mit der römisch-katholischen Kirche vollzog. Die Reformation in Dänemark begann im Wesentlichen mit der Entscheidung von Christian III., das Land vom Einfluss der römisch-katholischen Kirche zu befreien und die Lehren Luthers zu akzeptieren, die in vielen Teilen Europas bereits zu erheblichen religiösen Spannungen geführt hatten. Christian III. Sah die Reformation nicht nur als einen religiösen Wandel, sondern auch als eine Möglichkeit, die Macht der katholischen Kirche zu reduzieren und mehr Kontrolle über die kirchlichen Ressourcen und Institutionen zu gewinnen. Ein bedeutender Aspekt der Reformation in Dänemark war die Entscheidung, die Kirche staatlich zu kontrollieren, was die Grundlage für die spätere enge Verbindung von Kirche und Staat im dänischen Königtum legte. Die Entscheidung, Dänemark offiziell evangelisch-lutherisch zu machen, führte zu einer umfassenden Umstrukturierung des kirchlichen Lebens im Land. Im Jahr 1536 wurde das lutherische Bekenntnis durch das sogenannte Königliche Dekret zur offiziellen Staatsreligion erklärt und das Land trat aus der römisch-katholischen Kirche aus. Die katholischen Kirchen wurden entweder geschlossen oder in lutherische Gotteshäuser umgewandelt und die katholischen Mönche und Nonnen wurden vertrieben. Zudem wurden die Kirchenbesitzungen, die bis dahin oft in den Händen des Klerus und des Papstes waren, verstaatlicht und gingen in den Besitz des Königs über. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reformation in Dänemark war die Schaffung einer neuen kirchlichen Ordnung. Die dänische Kirche wurde nun vom König und nicht mehr vom Papst geführt und der Monarch erhielt das Recht, die Kirchenführer zu ernennen. Dies stärkte nicht nur die königliche Macht, sondern trug auch zur Entwicklung einer staatlich organisierten Kirche bei, die sowohl religiöse als auch politische Aufgaben wahrnahm. Die Bibel wurde in die Landessprache Dänisch übersetzt, was den Zugang zu den Heiligen Schriften für die Bevölkerung erleichterte und den lutherischen Glauben weiter verbreitete. Die Reformation führte jedoch auch zu Spannungen innerhalb der dänischen Gesellschaft. Während viele der Adligen und Bürger die neue religiöse Ordnung unterstützten, gab es auch Widerstand, insbesondere von denen, die an der katholischen Tradition festhielten. Es gab zahlreiche Konflikte und religiöse Auseinandersetzungen, die teilweise gewaltsam wurden, während die Umstellung auf den lutherischen Glauben vollzogen wurde. Die katholische Kirche und ihre Institutionen, die zuvor erheblichen Einfluss auf das Land hatten, verloren ihre Macht und ihre Reichtümer, was zu einer erheblichen Verschiebung im gesellschaftlichen Gefüge führte. Die Reformierung Dänemarks brachte nicht nur religiöse Veränderungen mit sich, sondern hatte auch soziale und politische Auswirkungen. Die enge Verbindung von Kirche und Staat beeinflusste die dänische Gesellschaft und Politik bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Das lutherische Bekenntnis wurde zu einem zentralen Bestandteil der dänischen nationalen Identität, und die dänische Kirche blieb über Jahrhunderte hinweg die einzige offiziell anerkannte Glaubensgemeinschaft im Land. Verlust südlicher Provinzen. Im Jahr 1658 erlebte Dänemark einen bedeutenden geopolitischen Verlust, als es im Rahmen des Friedens von Roskilde gezwungen war, die südlichen Provinzen Schonen, Blekinge und Halland an Schweden abzutreten. Dieser Verlust war das Ergebnis eines langen Konflikts zwischen Dänemark und Schweden, der als der Zweite Schwedisch-Dänische Krieg bekannt ist und von 1555 bis 1660 dauerte. Der Krieg begann, als Schweden unter der Führung von König Karl X. Gustav versuchte, seine Macht in der Ostseeregion weiter auszudehnen. Schweden war bereits ein dominierender Akteur in Nordeuropa und hatte ambitionierte territorialpolitische Ziele, die es in diesem Konflikt zu verfolgen suchte. Für Dänemark war der Krieg eine existenzielle Bedrohung, da es versuchte, seine strategisch wichtigen Küstenregionen und Handelsrouten zu verteidigen. Der Frieden von Roskilde, der 1658 nach den entscheidenden schwedischen Siegen unterzeichnet wurde, stellte einen schweren Schlag für Dänemark dar. In diesem Vertrag musste das dänische Königreich die Kontrolle über drei seiner wichtigsten südlichen Provinzen, Schonen, Blekinge und Halland, an Schweden abgeben. Diese Gebietsverluste waren nicht nur geografisch und wirtschaftlich bedeutsam, sondern auch ein harter Verlust für die dänische Prestige- und Machtposition in der Region. Schonen war eine besonders wertvolle Provinz, da sie den Zugang zu den wichtigen Handelsrouten der Ostsee und den Übergang von der Ostsee zum Kattegat sicherte. Die Provinz hatte eine strategische Bedeutung, da sie an den wichtigen Meerengen lag, die für den Handel und die Kontrolle der Region von zentraler Bedeutung waren. Blekinge und Halland, obwohl weniger bedeutend als Schonen, waren ebenfalls wichtige Regionen für Dänemark, da sie sowohl landwirtschaftlich als auch militärisch eine Rolle spielten. Der Vertrag von Roskilde brachte für Dänemark nicht nur territoriale Verluste, sondern auch eine Schwächung seiner regionalen Stellung und seines Einflusses in Nord- und Mitteleuropa. Die dänische Monarchie erlebte einen erheblichen Rückschlag, da das Land nun bedeutende Gebiete verlor, die zuvor zu den Kernregionen des Königreichs gehörten. Für Schweden hingegen war der Friedensvertrag ein großer Erfolg. Die schwedische Krone hatte nun nicht nur territoriale Gewinne erzielt, sondern auch ihren Einfluss in der Ostseeregion gefestigt, was Schweden zu einer der führenden Mächte in Europa machte. Trotz des Verlustes versuchte Dänemark, sich von den Folgen des Friedens von Roskilde zu erholen. Es dauerte jedoch mehrere Jahrzehnte, bis das Königreich seine politische und militärische Stärke wieder erlangte. Die Verluste von 1658 blieben jedoch ein schwerer Rückschlag für Dänemark, und der Konflikt mit Schweden und die Auseinandersetzungen um die Kontrolle über das Ostseeraum blieben auch weiterhin zentrale Themen in der dänischen Außenpolitik. Einführung des Absolutismus. Im Jahr 1665 führte König Friedrich III. Von Dänemark eine entscheidende politische Veränderung herbei, als er das System der absoluten Monarchie im Königreich Dänemark etablierte. Dieser Schritt war das Ergebnis eines langfristigen politischen Prozesses, der von den zahlreichen Konflikten des 17. Jahrhunderts, den daraus resultierenden militärischen Niederlagen und den internen Unruhen im dänischen Staat geprägt war. Vor der Einführung des Absolutismus hatte Dänemark eine konstitutionelle Monarchie, in der der König von den bestehenden Adelsrechten und der landständischen Versammlung abhängig war. Die Macht des Königs war zwar groß, aber sie war durch die Einflussnahme des Adels und der Stände stark begrenzt. Diese Beschränkungen führten zu Spannungen zwischen der Krone und den Aristokraten, die zunehmend ihre eigenen Interessen verfolgten und versuchten, ihren Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse zu sichern. König Friedrich III., der seit 1648 regierte, war sich dieser politischen Herausforderungen bewusst und suchte nach Wegen, seine Macht zu konsolidieren. Eine Reihe von militärischen und politischen Misserfolgen in den Jahren zuvor, darunter der Verlust von Gebieten an Schweden im Frieden von Roskilde 1558 und die damit verbundenen Schwächen des Staates, führten zu einer zunehmenden Unzufriedenheit mit der bestehenden Ordnung. Friedrich III. Verstand, dass nur durch eine starke, zentralisierte Macht die Zukunft des Königreichs gesichert werden konnte. Der entscheidende Moment kam im Jahr 1660, als eine Reihe von politischen und militärischen Umständen, einschließlich der Bedrohung durch Schweden und den Unruhen im Land, die Grundlage für eine umfassende Reform legten. Im Jahr 1665, nach der Krise und angesichts des Drucks von innen und außen, setzte Friedrich III. Den entscheidenden Schritt und erklärte die Einführung des Absolutismus in Dänemark. Der König erlangte nun uneingeschränkte Macht und wurde in seinen Entscheidungen nicht mehr von den Ständen oder dem Adel kontrolliert. Die Einführung des Absolutismus bedeutete, dass Friedrich III. Nun als unumschränkter Herrscher das Recht hatte, Gesetze zu erlassen, Steuern zu erheben, das Heer zu kontrollieren und die Verwaltung zu organisieren, ohne auf die Zustimmung des Adels angewiesen zu sein. Der Adel verlor einen Großteil seiner politischen Macht und konnte nur noch eine untergeordnete Rolle im dänischen Staat spielen. Diese Änderung war in der europäischen Geschichte nicht einzigartig, da viele Monarchen im 17. Jahrhundert versuchten, ihre Macht zu stärken, indem sie den Einfluss des Adels schwächten und die Zentralregierung verstärkten. Für Dänemark hatte die Einführung des Absolutismus tiefgreifende Folgen. Sie führte zu einer starken Zentralisierung der Macht und einer bürokratischen Verwaltung, die es dem König ermöglichte, sein Reich effizienter zu regieren. Gleichzeitig jedoch bedeutete sie auch den Verlust traditioneller Rechte und Freiheiten, die der dänische Adel und die Stände über Jahrhunderte hinweg geschützt hatten. Dies schuf Spannungen, die sich später in der dänischen Gesellschaft und in der Beziehung zwischen der Krone und den verschiedenen sozialen Schichten manifestierten. Unter Friedrich III. Und seinem Nachfolger Friedrich V. wurde der Absolutismus weiter gefestigt und Dänemark erlebte eine Reihe von Reformen, die die Autorität des Königs stärkten. Diese Periode brachte auch Veränderungen in der Wirtschaft und der sozialen Struktur des Landes mit sich, da die Krone versuchte, den Adel stärker in das monarchische System zu integrieren und gleichzeitig die Kontrolle über das Land auszuweiten. Kolonialzeit. Während des 17. bis 19. Jahrhunderts war Dänemark eine der europäischen Mächte, die versuchten, von der aufkommenden kolonialen Expansion zu profitieren. Dies führte dazu, dass Dänemark Kolonien in verschiedenen Teilen der Welt erwarb, darunter in der Karibik, in Afrika und in Grönland. Diese kolonialen Bestrebungen waren Teil einer größeren europäischen Bewegung, bei der viele Nationen versuchten, ihren Einfluss auszudehnen und von den wertvollen Handelsrouten und Ressourcen der neuen Welt zu profitieren. In der Karibik begann Dänemark seine kolonialen Bestrebungen im Jahr 1671, als es die Insel St. Thomas erwarb, die sich im heutigen amerikanischen Jungferninseln befindet. Dänemark baute schnell einen profitablen Handel mit Zuckerrohr, Rum und Sklaven auf, was der Kolonie wirtschaftliche Bedeutung verlieh. 1718 erwarb Dänemark auch die benachbarte Insel St. John, die zu dieser Zeit ebenfalls im Zentrum des Zuckerhandels stand. Der entscheidende Schritt kam 1733, als Dänemark die Insel St. Croix hinzufügte, die zu einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete in der Karibik wurde. Auf diesen Inseln betrieben dänische Kolonisten Plantagen, die stark von afrikanischen Sklavenarbeitskräften abhängig waren, um die hohen Gewinne aus Zucker und anderen tropischen Gütern zu erzielen. Diese Kolonien blieben bis zur Auflösung des dänischen Kolonialreiches im 19. Jahrhundert unter dänischer Kontrolle. In Afrika erwarb Dänemark mehrere Stützpunkte und Handelsniederlassungen, um im Sklavenhandel und im Goldhandel zu partizipieren. 1750 errichtete Dänemark die sogenannte Dänische Goldküste, heutiges Ghana, wo es Handelsstationen einrichtete, um Gold und andere wertvolle Ressourcen zu handeln. Dänemark hatte jedoch nie die gleiche territoriale Kontrolle oder den gleichen Einfluss wie andere europäische Mächte wie Großbritannien oder Frankreich. Es betrieb auch Sklavenhandel, wobei die dänische Westindien-Kompanie eine wichtige Rolle bei der Organisation des transatlantischen Sklavenhandels spielte. 1850 gab Dänemark seine Kolonien an der afrikanischen Küste schließlich auf, als sich die Interessen auf andere Teile des kolonialen Netzwerks verlagerten. Der Kolonialismus in Grönland nahm eine besondere Form an. Grönland, das geografisch Teil Nordamerikas ist, aber historisch eine enge Verbindung zu Dänemark hatte, wurde 1721 von dem dänischen Missionar Hans Egede wiederentdeckt und bald darauf begannen dänische Kolonisten mit der Ansiedlung. Zunächst lag das Hauptaugenmerk auf der Christianisierung und dem Aufbau von Handelsposten. Im 19. Jahrhundert nahm Dänemark Grönland offiziell als Kolonie in sein Reich auf. Grönland war jedoch weniger von wirtschaftlichem Interesse als die Kolonien in der Karibik oder Afrika. Es blieb lange Zeit eine eher periphere Kolonie, die von Dänemark vor allem aus geostrategischen Gründen verwaltet wurde. Insgesamt war die dänische Kolonialzeit von wechselndem Erfolg geprägt. In den Karibikkolonien waren Zuckerplantagen und der Sklavenhandel Hauptbestandteile der Wirtschaft, was den Wohlstand des Kolonialreichs sicherte. Im Gegensatz dazu war die dänische Präsenz in Afrika und Asien deutlich begrenzter. Der Verlust der Kolonien begann mit der zunehmenden Unabhängigkeit der kolonialisierten Länder und der wachsenden internationalen Bewegung gegen die Sklaverei. 1917 verkaufte Dänemark die letzten Kolonien in der Karibik, die amerikanischen Jungferninseln, an die Vereinigten Staaten. Dänemarks Kolonialgeschichte hat, wie bei vielen anderen europäischen Nationen, tiefgreifende und komplexe Auswirkungen hinterlassen. Einerseits trugen die Kolonien zum wirtschaftlichen Wachstum Dänemarks bei, andererseits hinterließen sie ein Erbe von Ungerechtigkeit und Ausbeutung, das bis heute in den Beziehungen zu ehemaligen Kolonien und in der kollektiven Erinnerung an diese Ära spürbar ist. In der heutigen Zeit sind Diskussionen über die kolonialen Auswirkungen und die Verantwortung für das historische Unrecht ein wichtiger Bestandteil der dänischen und internationalen Debatten. Napoleonische Kriege. Die Napoleonischen Kriege, die von 1803 bis 1815 Europa erschütterten, hatten auch für Dänemark weitreichende Folgen. Dänemark stand während eines Großteils dieses Konflikts auf der Seite von Frankreich und unterstützte Napoleon Bonaparte, was zu einer Reihe von politischen und militärischen Konsequenzen führte. Obwohl Dänemark in den frühen Jahren der Kriege versuchte, seine Unabhängigkeit und Souveränität zu wahren, brachten die geopolitischen Umwälzungen und der Druck von Großbritannien und anderen Mächten große Herausforderungen mit sich. Im Jahr 1807 kam es zu einem entscheidenden Wendepunkt für Dänemark. Großbritannien, das befürchtete, dass Dänemark seine Marineflotte Napoleon zur Verfügung stellen würde, führte einen präventiven Angriff auf Kopenhagen durch, um die dänische Flotte zu zerstören und zu verhindern, dass diese in die Hände der Franzosen fiel. Der britische Angriff auf Kopenhagen, bekannt als die Bombardierung von Kopenhagen, war ein schwerer Schlag für Dänemark und führte zur Zerstörung eines Großteils seiner Marine. In der Folge blieb Dänemark auf der Seite von Napoleon. Da es keinen weiteren militärischen Einfluss auf die europäischen Mächte hatte und sich den Bedingungen von Napoleon unterordnete. Der Vertrag von Kiel im Jahr 1814 markierte das Ende dieser turbulenten Periode für Dänemark. Dieser Vertrag, der nach der Niederlage Napoleons und dem Fall des französischen Imperiums unterzeichnet wurde, zwang Dänemark, Norwegen an Schweden abzutreten. Norwegen war bis zu diesem Zeitpunkt eine dänische Provinz und der Verlust dieses Gebiets stellte einen erheblichen Schlag für Dänemarks territoriale Integrität dar. Norwegen und Schweden wurden in einer Personalunion vereint, wobei Schweden die politische Oberhoheit hatte. Der Verlust Norwegens hatte nicht nur geopolitische Konsequenzen, sondern auch tiefgreifende wirtschaftliche Auswirkungen. Norwegen war für Dänemark eine wichtige Quelle von Ressourcen und ein bedeutender Handelspartner. Der Verlust dieses Territoriums schwächte Dänemarks Wirtschaft erheblich und führte zu einer Reihe von wirtschaftlichen Rückschlägen. Besonders die Handels- und Schifffahrtsrouten, die bis dahin durch Dänemark und Norwegen geführt wurden, wurden nun von Schweden kontrolliert, was Dänemark in eine schwierige wirtschaftliche Lage brachte. Die Wirtschaftsbeziehungen, die Dänemark bis dahin mit Norwegen gepflegt hatte, mussten neu gestaltet werden. Und das Land musste alternative Handelspartner finden. In den Jahren nach dem Verlust Norwegens stand Dänemark vor der Herausforderung, sich neu zu orientieren und den wirtschaftlichen Wiederaufbau voranzutreiben. Die Napoleonischen Kriege hatten nicht nur das politische Gefüge Europas verändert, sondern auch das Selbstverständnis und die geopolitische Rolle Dänemarks. Dänemark verlor seine Rolle als dominierende Macht in Skandinavien und musste sich nach dem Vertrag von Kiel und den geopolitischen Veränderungen neu erfinden. Diese Periode der Umwälzungen führte auch zu einer Intensivierung der inneren politischen Reformen in Dänemark, die in den folgenden Jahrzehnten zur Einführung einer konstitutionellen Monarchie und zur Schaffung einer stärkeren nationalen Identität führten. Trotz der wirtschaftlichen und territorialen Verluste im Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen konnte sich Dänemark langfristig stabilisieren und seine Position in Europa neu definieren. Verlust von Schleswig und Holstein. Der Verlust von Schleswig und Holstein im Jahr 1864 war ein schwerer Schlag für Dänemark und stellte einen Wendepunkt in seiner Geschichte dar. Diese beiden Herzogtümer gehörten seit dem Mittelalter zum dänischen Herrschaftsgebiet, doch die geopolitische Lage im 19. Jahrhundert, geprägt von den Interessen der europäischen Großmächte, führte zu einem dramatischen Konflikt, der schließlich mit der Abtretung dieser Gebiete endete. Der Ursprung des Konflikts liegt in der komplexen politischen Situation in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Diese Gebiete, die geografisch und kulturell an Dänemark angrenzten, waren ethnisch gemischt, wobei Schleswig überwiegend von Dänen bewohnt war und Holstein mehrheitlich von Deutschen. Während des 19. Jahrhunderts nahmen die Spannungen zwischen den dänischen und deutschen Bevölkerungsgruppen zu und die deutschen Fürstentümer begannen, ihren Einfluss auf Schleswig und Holstein auszudehnen. Die dänische Monarchie versuchte, diese Gebiete stärker in das dänische Königreich zu integrieren, was insbesondere in Schleswig zu Widerstand führte. Als 1863 der dänische König Friedrich VII. Eine neue Verfassung erließ, die Schleswig in das dänische Königreich einbezog und es politisch stärker in die dänische Verwaltung einband, geriet er in Konflikt mit den deutschen Staaten, insbesondere mit Preußen und Österreich. Diese fühlten sich durch die Verfassungsänderung in ihren eigenen territorialen Ansprüchen und ihrem Einfluss in den Herzogtümern bedroht. Der Konflikt eskalierte schließlich zu einem offenen Krieg, dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864. Im Verlauf dieses Krieges, der von Februar bis Oktober 1864 dauerte, stand Dänemark den vereinigten Truppen von Preußen und Österreich gegenüber. Trotz einer tapferen Verteidigung konnte Dänemark gegen die militärische Überlegenheit der beiden Großmächte nicht bestehen. Nach schweren Kämpfen, darunter die entscheidende Schlacht bei Düppel, musste Dänemark kapitulieren. Im Frieden von Wien, der im Oktober 1864 unterzeichnet wurde, trat Dänemark die Herzogtümer Schleswig und Holstein an Preußen und Österreich ab. Der Verlust von Schleswig und Holstein hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Dänemark. Zum einen verlor das Land nicht nur wichtige Territorien, sondern auch einen bedeutenden Teil seiner kulturellen und historischen Identität. Schleswig und Holstein waren stark mit der dänischen Geschichte und dem dänischen Königshaus verbunden, und der Verlust dieser Gebiete wurde als nationale Demütigung wahrgenommen. Politisch führte die Niederlage zu einer grundlegenden Neuorientierung in Dänemark. Der Verlust der Herzogtümer war ein schwerer Schlag für das dänische Nationalgefühl und es stellte sich die Frage, wie das Land seine Rolle in Europa und seine nationale Identität weiterentwickeln sollte. Die Niederlage im Deutsch-Dänischen Krieg hatte zudem eine Reihe von innenpolitischen Konsequenzen. Die Monarchie verlor an Einfluss und es kam zu politischen Umwälzungen. Dänemark musste sich auch im Hinblick auf seine militärische und diplomatische Strategie neu ausrichten, um künftigen Konflikten zu begegnen. Für Preußen und Österreich hingegen bedeutete der Sieg die Erweiterung ihres Einflusses in Norddeutschland. Preußen, das bereits in den Jahren zuvor eine Vormachtstellung in den deutschen Angelegenheiten anstrebte, konnte mit der Übernahme von Schleswig und Holstein seine Position stärken und seine territorialen Ambitionen weiter ausbauen. Dies legte den Grundstein für die spätere Gründung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung im Jahr 1971. Der Verlust von Schleswig und Holstein führte nicht nur zu einer nationalen Krise in Dänemark, sondern auch zu einer langfristigen Veränderung der dänischen Außenpolitik. Das Land zog sich weitgehend aus den europäischen Machtkämpfen zurück und verfolgte fortan eine neutrale Haltung in internationalen Konflikten. Der Verlust dieser Gebiete und die Veränderungen in der geopolitischen Landschaft Europas prägten Dänemark für viele Jahre und beeinflussten die politische und kulturelle Entwicklung des Landes in der Folgezeit. Verfassungsreform. Die Verfassungsreform von 1849 war ein bedeutender Wendepunkt, da sie das Land von einer absoluten Monarchie zu einer konstitutionellen Monarchie führte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Dänemark eine absolutistische Regierungsform, in der der König uneingeschränkte Macht ausübte und die politischen Entscheidungen alleine traf. Doch die politischen und sozialen Veränderungen, die in ganz Europa im 19. Jahrhundert stattfanden, insbesondere die Ideen der Aufklärung und die Wellen der Revolutionen in anderen Ländern, führten zu einem wachsenden Druck auf die dänische Monarchie, die politische Struktur zu reformieren und mehr Bürgerrechte zu gewähren. Der Ursprung dieser Verfassungsreform liegt in den politischen und sozialen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, als der Wunsch nach mehr politischer Mitbestimmung und den Prinzipien der Demokratie immer lauter wurde. In Dänemark gab es zu dieser Zeit bereits eine zunehmende Forderung nach einer verfassungsmäßigen Begrenzung der königlichen Macht und nach der Einführung eines Parlamentarismus, der den Bürgern eine stärkere Rolle in der politischen Entscheidungsfindung zuschreiben würde. Die wichtigsten Impulse für die Verfassungsreform kamen von der wachsenden bürgerlichen Klasse, die zunehmend Einfluss auf die Politik ausübte. In anderen Teilen Europas, insbesondere in Frankreich und Großbritannien, waren demokratische Ideen bereits weit verbreitet und hatten zu tiefgreifenden politischen Umwälzungen geführt. Diese Entwicklungen ermutigten die dänische Opposition, auf eine ähnliche Veränderung in ihrem Land hinzuarbeiten. Auch das liberale und nationale Gefühl, das in Dänemark durch die politischen Bewegungen des Vormärz genährt wurde, trug dazu bei, dass die Forderungen nach einer Verfassung immer lauter wurden. Die eigentliche Entscheidung zur Reform wurde von König Frederik VII. Getroffen, der 1848 nach den revolutionären Unruhen in Europa mit den Forderungen der bürgerlichen und liberalen Kräfte konfrontiert war. Im Jahr 1849 gab der König schließlich nach und akzeptierte eine neue Verfassung, die die Macht des Monarchen erheblich einschränkte und Dänemark zu einer konstitutionellen Monarchie machte. Diese neue Verfassung trat am 5. Juni 1849 in Kraft und stellte die Grundlage für das politische System des modernen Dänemarks dar. Die Verfassung von 1849 führte mehrere wesentliche Änderungen ein. Zunächst wurde die absolute Macht des Königs durch eine konstitutionelle Ordnung ersetzt, in der der König seine Herrschaft mit einer repräsentativen Volksvertretung, dem Parlament, teilen musste. Der König behielt zwar das Oberhaupt des Staates zu sein, doch seine politischen Entscheidungen unterlagen nun der Zustimmung des Parlaments, das aus zwei Kammern bestand, einer Volkskammer und einer Herrenkammer. Die Verfassung gewährte auch den Bürgern mehr Rechte und Freiheiten, insbesondere in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Die Einführung eines Mehrparteiensystems und die Schaffung eines parlamentarischen Systems legten den Grundstein für eine demokratischere politische Kultur, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts weiter ausgebaut wurde. Frauen erhielten jedoch zunächst noch nicht das Wahlrecht, was erst später im 20. Jahrhundert geändert wurde. Trotz der grundlegenden Liberalisierung, die mit der neuen Verfassung einherging, gab es auch Einschränkungen. So blieb die politische Macht vorerst in den Händen der Oberschicht, und der Zugang zur Volkskammer war weiterhin weitgehend auf die wohlhabende Bevölkerungsschicht beschränkt. Dies führte zu einem langsamen, aber stetigen Prozess der Demokratisierung, der sich über viele Jahrzehnte erstreckte. Erster Weltkrieg. Während des Ersten Weltkrieges, 1914 bis 1918, verfolgte Dänemark eine Politik der Neutralität und versuchte, sich aus den militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten herauszuhalten. Trotz der geografischen Nähe zu den kriegführenden Nationen, insbesondere Deutschland und dem Vereinigten Königreich, gelang es Dänemark, seine Neutralität weitgehend zu wahren. Die dänische Regierung war bestrebt, den Kriegseinfluss zu minimieren, um das Land vor den Zerstörungen des Konflikts zu schützen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und die territorialen Ansprüche zu wahren. Dennoch hatte der Krieg tiefgreifende Auswirkungen auf Dänemark, vor allem im Hinblick auf seine politische und territoriale Situation. Besonders von Bedeutung war die Frage von Nordschleswig, einem Gebiet, das seit dem Deutschen-Dänischen Krieg von 1864 unter preußischer Kontrolle stand. Während des Krieges wurde Dänemark zunehmend durch die geopolitischen Entwicklungen in Europa herausgefordert und die Frage nach der Zugehörigkeit von Nordschleswig trat erneut in den Vordergrund. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches, das in den Waffenstillstand von Compiègne 1918 mündete, begannen die Friedensverhandlungen, die sich mit den territorialen Veränderungen und der Neuordnung Europas beschäftigten. Im Rahmen des Friedensvertrags von Versailles und weiterer Verträge, darunter der Vertrag von Berlin, wurde die Zukunft der Grenzregionen Europas neu definiert. Die Volksabstimmung von 1920 in Nordschleswig, die nach dem Krieg durchgeführt wurde, war ein entscheidender Moment in der dänischen Geschichte. Die Region war in zwei Teile geteilt, von denen der nördliche Teil mehrheitlich dänischsprachig war, während der südliche Teil überwiegend von deutschsprachigen Bewohnern bewohnt wurde. In einer Volksabstimmung, die am 14. März 1920 stattfand, entschieden sich die Bewohner von Nordschleswig mehrheitlich dafür, sich Dänemark anzuschließen. Etwa 75% der Wähler stimmten für den Beitritt zum dänischen Staat, was die Rückkehr dieses Gebiets an Dänemark zur Folge hatte. Der Verlust von Nordschleswig während des Deutsch-Dänischen Krieges 1964 war für Dänemark ein schwerer Schlag gewesen, und die Rückkehr dieses Gebiets nach dem Ersten Weltkrieg wurde als bedeutender Erfolg gefeiert. Die Volksabstimmung und die damit verbundene territoriale Veränderung führten zu einer Wiederherstellung eines Teils des alten Königreichs Dänemark, was das nationale Gefühl und den Stolz stärkte. Die Rückgabe von Nordschleswig an Dänemark war jedoch nicht ohne Kontroversen und Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Behandlung der deutschsprachigen Minderheit, die in diesem Gebiet lebte. Trotz des Wahlergebnisses und der territorialen Veränderung gab es Spannungen zwischen den Dänen und den Deutschen, die in der Region verblieben. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Gebiet zu einer eher homogenen dänischen Region, aber die Auswirkungen des Krieges und die Übergabe von Gebieten waren noch lange in der politischen Diskussion. Zweiter Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1945 war Dänemark zunächst von den politischen und militärischen Spannungen in Europa betroffen, als das nationalsozialistische Deutschland seine Expansion vorantrieb. Im April 1940 begann Deutschland mit der sogenannten Operation Weserübung, die die Besetzung Dänemarks und Norwegens beinhaltete. Dänemark, das strategisch günstig für Deutschland lag, wurde am 9. April 1940 ohne großen Widerstand von deutschen Truppen besetzt. Das Land wurde nicht vollständig in das Deutsche Reich integriert, sondern blieb formal ein souveräner Staat unter der Führung des dänischen Königs Christian X. Dennoch war Dänemark unter deutscher Kontrolle und musste sich den politischen und militärischen Anforderungen der Besatzungsmacht beugen. Trotz der Besatzung versuchte Dänemark, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren, indem es in den ersten Jahren der Besatzung weiterhin ein funktionierendes politisches System behielt. Dies war teilweise auf die Diplomatie des dänischen Ministerpräsidenten Thorvald Stauning zurückzuführen, der versuchte, eine Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern zu ermöglichen, ohne jedoch die vollständige Kontrolle abzugeben. Das dänische Königshaus und die Regierung leisteten Widerstand gegen die nationalsozialistische Politik und versuchten, ihre nationale Identität und Unabhängigkeit zu bewahren. Ein besonders herausragendes Ereignis während der deutschen Besatzung war die Rettung der dänischen jüdischen Bevölkerung im Jahr 1943. Im Herbst dieses Jahres erließ die deutsche Wehrmacht den Befehl, alle dänischen Juden zu verhaften und nach Auschwitz und andere Konzentrationslager zu deportieren. Der dänische Widerstand sowie viele gewöhnliche Bürger in Dänemark reagierten schnell auf diese Bedrohung. Unter der Führung von dänischen Politikern und mit Unterstützung vieler Menschen, darunter auch Mitglieder der dänischen Polizei, wurde eine groß angelegte Rettungsaktion organisiert. In einer beispiellosen humanitären Aktion gelang es, etwa 7200 dänische Juden und ihre Familienmitglieder in Sicherheit zu bringen. Sie wurden größtenteils mit Booten über die nahegelegene Ostsee nach Schweden transportiert, einem Land, das neutral im Krieg war und die jüdischen Flüchtlinge aufnahm. Die Besatzung Dänemarks durch Deutschland endete 1943 mit der Besetzung Norwegens und der zunehmenden militärischen Niederlage Deutschlands in Europa. Im Mai 1945, nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, befreite die Rote Armee Dänemark von den deutschen Truppen und das Land trat offiziell wieder in seine Unabhängigkeit ein. Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Dänemark tiefe Wunden und führte zu einem weitreichenden Wiederaufbau nach der Befreiung. Trotz der Besatzung und der schweren Herausforderungen zeigte Dänemark in dieser Zeit eine bemerkenswerte Widerstandskraft und ein starkes Bekenntnis zu den Werten von Menschenrechten und sozialer Verantwortung. Der Krieg stärkte das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl und formte die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes in der Nachkriegszeit. Nachkriegszeit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 befand sich Dänemark in einer Phase des Wiederaufbaus und der politischen Neuorientierung. Die Zerstörungen des Krieges, vor allem durch die deutsche Besatzung, hatten nicht nur physische, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Narben hinterlassen. Dennoch gelang es dem Land, relativ schnell eine stabile politische und wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Ein entscheidender Wendepunkt in der Nachkriegszeit war Dänemarks Entscheidung, sich internationalen Bündnissen anzuschließen, um sowohl die eigene Sicherheit zu gewährleisten, als auch eine aktive Rolle in der sich formierenden Weltordnung zu spielen. Im Jahr 1949 trat Dänemark als Gründungsmitglied der Nordatlantik-Pakt-Organisation, besser bekannt als NATO, bei. Dieser Schritt war sowohl eine Reaktion auf die Bedrohung durch den wachsenden Einfluss der Sowjetunion in Europa, als auch ein klarer Ausdruck des Wunsches Dänemarks, sich in einem sicheren und stabilen geopolitischen Rahmen zu verankern. Dänemark trat der NATO bei, um von den kollektiven Sicherheitsgarantien der Organisation zu profitieren. Die NATO, die 1949 gegründet wurde, hatte das Ziel, den westlichen Ländern, insbesondere den USA, Kanada und den Mitgliedstaaten Westeuropas, eine gemeinsame Verteidigung gegen die Bedrohung durch den Kommunismus und die sowjetische Expansion zu bieten. Als Mitglied der NATO verpflichtete sich Dänemark zur Unterstützung des kollektiven Verteidigungsmechanismus, der im Falle eines Angriffs auf ein Mitgliedsland auch die Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten beinhaltete. Zusätzlich zum NATO-Beitritt spielte Dänemark eine bedeutende Rolle in der Gründung der Vereinten Nationen, UNO, im Jahr 1945. Die UNO war eine weitere wichtige Institution, die darauf abzielte, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu wahren, sowie die Zusammenarbeit zwischen den Nationen in Bereichen wie Menschenrechten, Entwicklungszusammenarbeit und Umwelt zu fördern. Dänemark trat der UNO bei, um an globalen Entscheidungsprozessen teilzunehmen und zur Lösung weltweiter Konflikte beizutragen. Die Mitgliedschaft in der UNO unterstrich Dänemarks Engagement für den Multilateralismus und die Diplomatie in der Nachkriegszeit. Die Nachkriegszeit war auch von einer bedeutenden politischen Umorientierung geprägt, da Dänemark seine Außenpolitik zunehmend auf internationale Zusammenarbeit und Friedenssicherung ausrichtete. Der Beitritt zu internationalen Organisationen wie der NATO und der UNO stärkte nicht nur die Sicherheitsarchitektur des Landes, sondern eröffnete auch neue wirtschaftliche und politische Möglichkeiten in einer zunehmend globalisierten Welt. Zudem war diese Phase durch die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität und den Anforderungen der internationalen Gemeinschaft geprägt. Der NATO-Beitritt markierte den Beginn einer intensiven Zusammenarbeit mit anderen westlichen Staaten, insbesondere den Vereinigten Staaten, und stellte sicher, dass Dänemark auch in den folgenden Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der europäischen Sicherheitsordnung spielte. Gleichzeitig beeinflusste der Beitritt zur UNO die dänische Außenpolitik und trieb das Land dazu, sich stärker mit den globalen Herausforderungen, wie etwa dem Kalten Krieg, der Entkolonialisierung und den Bemühungen um internationale Friedenssicherung auseinanderzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachkriegszeit in Dänemark durch die Entscheidung geprägt war, sich in internationalen Organisationen wie der NATO und der UNO zu engagieren. Diese Mitgliedschaften sicherten nicht nur den Frieden und die Stabilität des Landes, sondern ermöglichten Dänemark auch, aktiv an der Gestaltung der Nachkriegsordnung teilzunehmen und eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen.